Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir aus dem Buch der Sprüche Salomos bereits den größten Teil von Kapitel 25 unter die Lupe genommen. Wieder einmal ging es um eine Reihe von Ratschlägen, die uns helfen sollen, unser Leben besser zu gestalten. Wichtige Punkte waren das Streben nach Weisheit und dass man im Alltag das rechte Maß der Dinge beachtet. Im darauffolgenden Kapitel 26 wird vor allem von der Torheit der Narren die Rede sein. Ihr Verhalten steht dem entgegen, was ein weiser und von Gott gesegneter Mensch für erstrebenswert hält. Zur Erinnerung, mit Kapitel 25 beginnt ein neuer Abschnitt im Buch der Sprüche Salomos. In Vers 1 wird dieser Abschnitt mit den Worten eingeleitet: Auch dies sind Sprüche Salomos, die Männer Hiskias, des Königs von Juda, haben sie gesammelt. Diese Sprüchesammlung umfasst die Kapitel 25 bis 29. Eine der wichtigsten Aussagen steht gleich am Anfang von Kapitel 25, und zwar in Vers 2. Dort heißt es: Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Ganz allgemein ausgedrückt: Gott wünscht sich von den Menschen, dass sie beispielsweise die Natur erforschen, physikalische Gesetzmäßigkeiten erkennen und sich im besten Sinne die Erde untertan machen, wie es schon im sogenannten Schöpfungsauftrag am Anfang der Bibel heißt. Der Könige Ehre oder auch der Menschen Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Aber ebenso gilt, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Das heißt, der Mensch wird immer wieder an Grenzen stoßen, die ihm deutlich machen, dass er eben nicht Gott ist. Niemals wird Gott ihm alles offenbaren. Und ein wirklich weiser Mensch erkennt dies nicht nur, sondern akzeptiert es auch. In der letzten Sendung sind wir im Buch der Sprüche bis Kapitel 25, Vers 25 gekommen. Die letzten drei Verse aus dieser Sendung möchte ich noch einmal kurz aufgreifen. Zunächst Vers 23. Wind mit dunklen Wolken bringt Regen, und heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter. Anders ausgedrückt, so wie ein plötzlich aufkommender Wind und dunkle Wolken einen heftigen Regenschauer ankündigen, so wird heimliches Geschwätz hinter dem Rücken anderer Leute jede Menge Verdruss nach sich ziehen. Trotzdem bekommt man ja oft zu hören, dass man andere Menschen nicht einfach so mit der ungeschminkten Wahrheit konfrontieren dürfe. Das könnte sie erschrecken, einschüchtern oder sie könnten sich beleidigt fühlen. Aber können schöne Worte einerseits und heimliches Geschwätz hintenherum die Lösung sein? Ich meine, nein. Und das gilt ganz besonders in geistlichen Angelegenheiten. Ich persönlich bin bemüht, stets offen zu reden, aber in Liebe und ohne zu verletzen. Vers 24. Besser im Winkel auf dem Dach sitzen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause. Diesem Thema sind wir schon mehrfach begegnet. Salomo, der so viele Frauen hatte, muss eine Menge Ärger mit einigen von ihnen gehabt haben. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum er das so oft erwähnt. Möglicherweise dachte er an Frauen, die immer ihren Willen durchsetzen wollen und keine Ruhe geben, bis der Mann schließlich nachgibt. Und hier noch Vers 25, auf den ich bereits in der letzten Sendung näher eingegangen bin. Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Dieser Vers erinnert mich daran, wie man sich fühlt, wenn jemand aus der eigenen Familie in ein unsicheres Land reist, in ein Land mit einer hohen Kriminalitätsrate oder in dem politische Unruhen herrschen. Erst wenn das Telefon klingelt und die betreffende Person einem erzählt, dass alles in Ordnung ist, kommt man wieder zur Ruhe. Ein solcher Anruf aus fernen Landen ist tatsächlich wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Vers 25 erinnert aber auch an eine andere gute Nachricht, die bei uns Menschen angekommen ist. Jesus hat einmal gesagt, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das ist die gute Nachricht schlechthin, die zu uns aus einem fernen Land gekommen ist. Und Jesus ist das Wasser des Lebens. Er ist wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Und nun kommen wir zu Vers 26. Ein Gerechter, der angesichts eines Gottlosen wankt, ist wie ein getrübter Brunnen und eine verderbte Quelle. Als ich noch ein kleiner Junge war, trugen wir bei Unternehmungen nie Wasserflaschen bei uns, denn wir würden einen Bach oder eine Quelle suchen. Manchmal fanden wir klares Wasser, doch ab und zu fanden wir eine Wasserstelle, die grün vor Algen war. Was für eine Enttäuschung das dann war. Salomo vergleicht eine solche Situation mit der eines gerechten Mannes, der für die Wahrheit einstand und sich schließlich doch vor dem Gottlosen beugt. Wie oft passiert so etwas in der Wirtschaft oder wie oft in der Politik? Ein rechtschaffener Mann beugt sich vor dem Bösen, um ein Amt zu ergattern. Und dies geschieht selbst in der Kirche. Ein Mann, der für die Richtigkeit der Lehre einstand, beginnt Kompromisse einzugehen und Abstriche zu machen. Wie schmerzlich ist das? Wie eine Wasserquelle, die den Durst nicht löschen kann, weil sie verschmutzt ist und die deshalb bei dem Durstigen für Enttäuschung sorgt. Weiter mit Vers 27. Zu viel Honig essen ist nicht gut, aber wer nach schweren Dingen forscht, dem bringt's Ehre. Dieser Vers ist nicht leicht zu verstehen, weil hier scheinbar zwei völlig unterschiedliche Tätigkeiten miteinander verbunden werden, nämlich das Essen von Honig und das Erforschen schwieriger Dinge. Doch was hat das eine mit dem anderen zu tun? Offenbar geht es darum, dass sich jemand danach sehnt, durch das Erforschen schwieriger Dinge Ruhm und Ehre zu erlangen. Wer diesem Ehrgeiz verfällt, gleicht einem Menschen, der viel zu viel Honig isst. Die Elberfelder Bibel übersetzt Vers 27 deshalb so: Zu viel Honig essen ist nicht gut, und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Wir sehen diesen übermäßigen Ehrgeiz manchmal leider auch unter Christen. Sie versuchen, sich in der Gemeinde oder auch im Beruf hervorzutun. Doch ein solches Verhalten kann uns wirklich krank machen. Wir kommen nun zum letzten Vers dieses Kapitels, also zu Vers 28. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Dieser Vers bezieht sich auf Männer oder auch Frauen, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben und sich nicht beherrschen können. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes, aber wir müssen erkennen, wie notwendig es ist, unseren eigenen Geist zu beherrschen. Wir erreichen nun das 26. Kapitel im Buch der Sprüche Salomos und es befasst sich vor allem mit unverständigen Personen. Gerade in den Sprüchen steht sehr viel über Narren und Toren. Damit sind jedoch keineswegs Menschen gemeint, die geistig einfach nicht so rege sind oder die keine Gelegenheit hatten, viele Jahre lang auf die Schule zu gehen. Und in keinster Weise werden Menschen an den Pranger gestellt, die beispielsweise aufgrund einer geistigen Behinderung nicht mithalten können. Sondern die Narren und Toren, die im Sprüchebuch erwähnt werden, das können eigentlich kluge Menschen sein, vielleicht sogar mit Doktortitel, die jedoch in irgendeiner Weise an Gott vorbeileben. David schrieb im Psalm 14, Vers 1, »Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott.« Ein Narr oder ein Tor ist demnach ein Mensch, der, auch wenn er vielleicht sehr klug ist, im Grunde seines Herzens ein Atheist ist. Das hebräische Wort für Narr bedeutet »verrückt«. Wer sagt, dass es keinen Gott gibt, der ist also verrückt, denn er verrückt die Wirklichkeit. Es gibt Menschen, die aus den verschiedensten Gründen geistig mehr oder weniger verwirrt sind. Das ist jedoch nicht das, was die Bibel meint, wenn sie jemanden als ein Tor oder als einen Narren bezeichnet. Ein Tor ist jemand, der Gott ablehnt. Aus Gottes Sicht ist das einfach Wahnsinn. Salomo beginnt das Kapitel 26 im Sprüchebuch so. Vers 1. Wie Schnee zum Sommer und Regen zur Ernte, so reimt sich Ehre zum Toren. Anders ausgedrückt, ein Tor besitzt oftmals gar keine Iren, und manchem Toren ist seine Ire auch egal. Vers 2. Wie ein Vogel dahinfliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Hiermit ist gemeint, dass ein Fluch, der nicht den Kriterien entspricht, die im 5. Buch Mose, Kapitel 30 genannt werden, dass ein solcher Fluch von Gott vereitelt wird. Weiter geht es mit Vers 3. Dem Ross eine Peitsche und dem Esel einen Zaum und dem Toren eine Rute auf den Rücken. Das ist wirklich ein guter Spruch. Ein Pferd und ein Esel können trainiert werden, so dass sie auf den Menschen reagieren. Doch ein Narr wird nur auf wirkliche Disziplin reagieren. Nun folgen die Verse 4 und 5. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. Dies ist kein Widerspruch, sondern die Verse 4 und 5 zeigen einfach zwei verschiedene Wege, wie man auf einen Toren reagieren kann. Ich selbst bekomme viele Briefe und einige sind ganz eindeutig von Narren geschrieben. Dann muss ich mich entscheiden, ob ich entsprechend Vers 4 nicht antworte oder entsprechend Vers 5 doch zurückschreibe. Weiter mit Vers 6. Wer eine Sache durch einen törichten Boten ausrichtet, der ist wie einer, der sich selbst die Füße abhaut und Schaden leidet. Mit anderen Worten, sie machen einen großen Fehler, wenn sie eine wichtige Botschaft durch die falsche Person überbringen lassen. Kommen wir zu Vers 7. Wie einem Gelähmten das Tanzen, so steht dem Toren an, von Weisheit zu reden. Ich möchte diesen Spruch auf die Auslegung von Gleichnissen anwenden. Manchmal werden biblische Gleichnisse von gewissen Fachleuten so komisch ausgelegt, dass mir dazu nur einfällt, das ist überhaupt nicht weise. Nun Vers 8. Einem Toren Ehre antun, das ist, wie wenn einer einen edlen Stein auf einen Steinhaufen wirft. Damit wird zum Ausdruck gebracht, einen Toren zu ehren, ist wie ein verlorener Schatz. Vers 9. Ein Spruch in eines Toren Mund ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Trunkenen. Ein Dornzweig in der Hand eines betrunkenen Mannes wird sicherlich ihn selbst und auch andere verletzen. Das Gleiche gilt für einen Narren, der den Posten eines Lehrers hat. Er wird sich selbst und seine Zuhörer verletzen. Ähnliches gilt auch für Vers 10. Dieser lautet, wie ein Schütze, der jeden verwundet, so ist, wer einen Toren oder einen Vorübergehenden dingt. Jemanden dingen, damit ist in Dienst nehmen gemeint. Also, wer einen Unverständigen oder einen Dahergelaufenen für sich arbeiten lässt, wird sich und anderen schaden. Und nun kommt in Vers 11 etwas wirklich sehr Unangenehmes. Wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Tor, der seine Torheit immer wieder treibt. Das klingt hart und ist auch ziemlich eklig. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 22, schreibt Petrus über die Irrlehrer und Heuchler, an ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts, der Hund frisst wieder, was er gespien hat. Und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Ein Schwein bleibt ein Schwein, und es würde sich in einer sauberen Umgebung nicht wohlfühlen, sondern sich wieder im Dreck suhlen wollen. So ist es auch mit den Heuchlern in der Gemeinde oder Kirche, die nur vorgeben, Kinder Gottes zu sein. Ein Mann erzählte mir einmal, dass er nicht in die Kirche geht, weil sie voller Heuchler sei. Ich antwortete ihm, ja, aber sie können sich doch nicht hinter einem Heuchler verstecken. Stattdessen sollten sie lieber zur Kirche kommen und entdecken, was echt ist. In meinen Auslegungen zur Bibel habe ich schon oft erwähnt, dass es leider auch in Kirchen und Gemeinden Scheinheiligkeit und Heuchelei gibt. Und nicht jedem gefällt es, dass ich diesen Missstand beim Namen nenne. Aber beachten wir, was die Bibel darüber lehrt. Der gerade vorgelesene Vers 11 trifft auf die Heuchler zu. Und nun Vers 12, wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Hier wird nun deutlich, dass ein Egomane, der eine viel zu hohe Meinung von sich selbst hat, noch schlimmer ist als ein Narr. Ich springe nun zu Vers 20. Dieser lautet: Wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer, und wenn der Verleumder weg ist, so hört der Streit auf. Bitterkeit wird in bestimmten Gruppen andauernd geschürt, denn manche Menschen legen immer wieder ein Stück Holz ins Feuer. Wenn niemand das Feuer anheizen würde, würde es erlöschen und die Kämpfe würden aufhören. Vers 21. Wie die Kohlen die Glut und Holz das Feuer, so facht ein zänkischer Mann den Streit an. Auch in diesem Vers wird Streit mit Feuer verglichen. Manche Leute bringen Ärger mit sich, sobald sie zur Gemeinde kommen. Sie streiten ständig und bringen alles durcheinander. Sie sind nie wirklich an der Bibel interessiert, auch wenn sie es vorgeben. Und hier nun der letzte Vers, auf den ich in dieser Sendung kurz eingehen möchte. Vers 22. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gehen einem glatt ein. Verleumderische Worte werden sofort aufgenommen und bleiben tief im Gedächtnis. Manche hören gern Klatsch und Tratsch, aber der ist schwer zu verdauen und macht schließlich krank. Ein echtes Kind Gottes will solche hässlichen Dinge gar nicht erst hören und schützt damit sich selbst und andere. In dieser Sendung war viel davon die Rede, wie man sich lieber nicht verhalten sollte. Anschaulich wurde uns vor Augen gemalt, wie die Toren und Narren alles Mögliche tun und dabei nur sich selbst und anderen Menschen Schaden zufügen. Vor allem aber sorgen sie dafür, dass die Kluft zwischen ihnen und Gott immer noch größer wird. In der nächsten Sendung folgen der Rest aus Kapitel 26 des Sprüchebuches sowie das ganze Kapitel 27. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.